Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Jasper Barenberg. Jubel heute unter Regierungskritikern in Algerien. Nach Protesten verzichtet Präsident Bouteflika darauf, für eine fünfte Amtszeit zur Wahl anzutreten. Doch die Opposition warnt schon jetzt vor einer Mogelpackung. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten außerdem, warum Sarah Wagenknecht jetzt auch ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag aufgeben will. Außerdem ein Gespräch mit Joachim Fritz Vanname von der Bertelsmann Stiftung über CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihre Antwort auf Emmanuel Macrons Reformpläne für Europa. Aus Genf war Präsident Abdelaziz Bouteflika gerade erst zurückgekehrt. Das aber hatte die Proteste gegen eine fünfte Kandidatur des 82-jährigen Staatschefs nicht etwa abflauen lassen, ganz im Gegenteil. Immer mehr Ladenbesitzer und Arbeiter schlossen sich dem Aufruf zum Generalstreik an. Neben Schülern protestierten zuletzt auch Anwälte und Richter. Auch religiöse Autoritäten wandten sich vom langjährigen Präsidenten ab. Jetzt beugt sich Bouteflika offenbar dem Druck aus der Gesellschaft, die Präsidentenwahl soll verschoben werden. Jens Borchers berichtet.
Zuerst kam immer die Armee. Soldaten im Stechschritt, dann hoch zu Ross. Die Uniformierten zogen an Abdelaziz Bouteflika vorbei. Viermal war das so. Bei den vier Zeremonien zur Vereidigung des algerischen Präsidenten. Und er hieß seit 1999 immer wieder Abdelaziz Bouteflika. Als Bouteflika im April 2014 zum vierten Mal vereidigt wurde, da saß er in einem Rollstuhl. Ein Schlaganfall hatte ihn monatelang ans Krankenbett gefesselt. Dann kam er wieder und war sichtlich geschwächt. Schon zu diesem Zeitpunkt fragten viele, wer regiert Algerien eigentlich wirklich? Die Antwort haben in den zurückliegenden Wochen Hunderttausende Demonstranten auf den Straßen Algeriens zum Ausdruck gebracht. Abdelaziz Bouteflika, der sei es nicht. Und sie wollten auch nicht, dass der 82-Jährige noch einmal kandidiert. Der Präsident sprach nicht mehr zu seinem Volk, er existierte praktisch nur noch als Foto. So beschreibt es der Schriftsteller Kamel Daoud. Man zeichnete ein Foto mit Ehrungen aus. Das Parlament versammelte sich um ein Foto. Bei den Paraden zum Unabhängigkeitstag erhoben sich die Regierungsmitglieder und der Armeechef, um ein Foto zu grüßen. Es war das Foto des kranken Machthabers Abdelaziz Bouteflika. In der algerischen Bevölkerung und in den Medien wird die Regierung ohnehin meist nur mit le pouvoir, die Macht, umschrieben. Die Macht, damit ist ein Konglomerat aus Politikern, Militärs und Geheimdienst gemeint. Hinzu kommen mehr oder weniger seriöse, aber sehr einflussreiche Geschäftsleute. Bouteflika aber war seit 20 Jahren das offizielle Gesicht der Macht. Abdelaziz Bouteflika hatte schon als Jugendlicher politische Erfahrungen gesammelt im Unabhängigkeitskrieg gegen die Franzosen. Er galt als Held. Mit 26 Jahren schon wurde er Außenminister, 1999 dann Präsident. Stabilität und Machterhalt, das waren die Ziele für Bouteflika. Ihm wurde das Verdienst zugeschrieben, Algerien nach dem Bürgerkrieg der 90er Jahre einigermaßen befriedet zu haben. Etwa 200.000 Menschen waren bei den Kämpfen zwischen Islamisten und Regierung ums Leben gekommen. Bouteflika sorgte für einen starren Frieden, indem er den Glaubenskriegern Straffreiheit anbot, wenn sie die Waffen niederlegten. Sie taten es. Und Bouteflika geizte nicht mit teuren Versprechen, als er 2004 für eine zweite Amtszeit antrat. In 5 Jahren haben wir 1,2 Millionen junge Arbeitslose in Lohn und Brot gebracht. Und in den nächsten 5 Jahren schaffen wir eine weitere Million Jobs, allein für junge Leute. Damals schwamm die Regierung noch in Geld. Die Exporte von Erdöl und Erdgas schwemmten hunderte Milliarden ins Land. Aber, kritisiert sein erster Regierungssprecher und heutiger Widersacher Abdelaziz Rahabi, mit Milliarden allein lässt sich ein Land nicht fit machen für die Zukunft. Das ist ein Vorwurf, den ich an Bouteflika mache. Er hat das Land nicht in die Moderne geführt. Sehen Sie nur die Rückständigkeit bei den sozialen Netzwerken, bei modernen Technologien, in den Schulen. Wir haben unglücklicherweise keinen modernen Präsidenten gehabt. Algerien blieb unter Bouteflika auf Gedeih und Verderb abhängig von seinen Öl- und Gasexporten. Dann fiel ab 2014 der Ölpreis an den internationalen Märkten. Algeriens Wirtschaft sackte in sich zusammen. Seitdem ließ Präsident Bouteflika sparen von wechselnden Regierungen. Stellenweise führte das damals schon zu gewalttätigen Protesten. Aber als Le Pouvoir, als die Macht am 10. März dieses Jahres ankündigte, der greise Bouteflika werde für eine fünfte Amtszeit antreten, da gab es Proteste wie noch nie. Seit 3 Wochen demonstrieren Hunderttausende Menschen überall im Land. Jetzt, nach Bouteflikas Rückzug, könnte ein politisches Beben durch das erstarrte Algerien gehen.
Informationen von Jens Borchers. Gerade erst hatte Sarah Wagenknecht angekündigt, sich aus der Führung der von ihr mitgegründeten Sammlungsbewegung Aufstehen zurückzuziehen. Jetzt folgt ein weiterer Einschnitt für die Partei Die Linke. Nach 4 Jahren an der Spitze der Bundestagsfraktion wird Wagenknecht auch dieses Amt im Herbst aufgeben. Welche Rolle dabei spielt, dass die Wortführerin des linken Flügels auch in ihrer Fraktion immer mehr Gegenwind erlebte, das lässt die 49-Jährige offen. Gegenüber ihrer Fraktion verweist sie auf eine längere Krankheit als Auslöser. Die Einzelheiten im Bericht von Christoph Schäfer.
Für Sarah Wagenknecht sind es gesundheitliche Gründe, die sie zu diesem Schritt bewogen haben, und die Arbeitsbelastung, die stetig zugenommen habe. Das geht aus einem Brief hervor, den die Fraktionschefin an ihre Fraktion geschrieben hat und der dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vorliegt. Der Schritt kommt für viele überraschend, da sie erst in der vergangenen Woche nach langer Krankheit wieder öffentlich aufgetreten ist und sich in einer Debatte über den Freihandel wieder engagiert für ihre politischen Ziele eingesetzt hat.
Man muss aufpassen, dass nicht Marktmacht entsteht, weil Marktmacht wird immer missbraucht. Wir haben die Hidden Champions, das sind mittelständische Weltmarktführer. Die sind weltmarktführend, obwohl sie nicht sehr groß sind. Und ich glaube, das ist die viel bessere Lösung.
Bis zur regulären Neuwahl der Fraktionsspitze im Oktober möchte die 49-jährige Wagenknecht die Geschäfte weiterführen. Allerdings hätten ihr die lange Krankheit, deren Auslöser in erster Linie Stress und Überlastung waren, Grenzen aufgezeigt, die sie in Zukunft nicht mehr überschreiten möchte, schrieb die Fraktionschefin an die Mitglieder ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag. Diese hätten emotional reagiert, meint Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken. Zudem fügte er hinzu, dass Wagenknecht ihr Bundestagsmandat behalte. Und?
Dass Sarah Wagenknecht aktiv in den Wahlkämpfen zur Europawahl, zu den Kommunalwahlen und natürlich auch zu den ostdeutschen Landtagswahlen auftreten wird für die Linke. Ihr Wahlkampfkalender ist mehr als prall gefüllt, selbstverständlich mit dem Hinweis, soweit es ihre Gesundheit zulässt.
Mögliche Kandidaturen für die nächste Wahl zur Fraktionsspitze hätte es nach Wagenknechts Ankündigung nicht gegeben. An einer Spitze, die verschiedene Strömungen in der Partei abbildet, möchte die Linke, laut Korte, auch nach Wagenknecht als Fraktionschefin festhalten. Spannungen beim Thema Migrationspolitik, Sarah Wagenknechts Engagement bei der sogenannten Aufstehenbewegung. Jan Korte hält sich am heutigen Tag mit Kritik zurück. Im Gegenteil.
Richtig ist, dass wir in dieser Fraktion, auch im Gegensatz zu früheren Fraktionen, es wirklich hinbekommen haben. Und das ist maßgeblich ein Verdienst von Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Bei aller Kritik, die es daran natürlich gibt, dass dort diese Flügel, und der ein oder andere erinnert sich noch, wie wir uns früher die Rüben eingeschlagen haben, dass dort in der Fraktion trotz unterschiedlicher Auffassungen in der einen oder anderen Frage miteinander wirklich vernünftig gerungen wird.
Doch viele in der Fraktion dürfte der politische Rückzug freuen. So schrieb die linken Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg auf Twitter: Der zweite Rückzug von Sarah Wagenknecht vom Fraktionsvorsitz der Linksfraktion ab Herbst. Ich halte das für eine gute Entscheidung. Reaktionen auch aus der SPD. Deren stellvertretender Vorsitzender Ralf Stegner sieht nach dem Rückzug von Wagenknecht mögliche Chancen für neue Bündnisse mit seiner Partei. Das hat Stegner der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Für viele Beobachter gibt es jedoch auch politische Gründe, die viel mit ihrer schon teilweise isolierten Rolle in der Partei und der mehr oder weniger gescheiterten Initiative Aufstehen zu tun haben. Erst am Wochenende hatte sich Wagenknecht aus der Führung der Bewegung Aufstehen zurückgezogen, um dort eine Neuaufstellung der von ihr mitbegründeten Bewegung zu ermöglichen, die jedoch nicht den Zuspruch hatte, den Wagenknecht sich zum Start im vergangenen Herbst erhofft hatte.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Christoph Schäfer. Keine Frage, die Nachricht aus Berlin, in Paris ist sie angekommen. Es gebe offenbar Meinungsunterschiede, ließ Macrons Regierungssprecher heute kühl wissen und erwähnte dann 3 Punkte, in denen Frankreichs Präsident andere Vorstellungen vertritt als die CDU-Chefin in ihrer Antwort auf Macrons Europaappell. Ein europäischer Mindestlohn, der Abschied vom EU-Parlamentssitz in Straßburg und ein gemeinsamer Sitz Europas im UN-Sicherheitsrat. Abgesehen davon dürfte sich Emmanuel Macron erst noch daran gewöhnen müssen, dass in Zukunft möglicherweise nicht mehr die Kanzlerin auf seine Vorschläge antwortet, sondern die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Das irritiert auch manchen in Berlin, wie Frank Capellan berichtet.
Wo ist Merkel? Das fragen sich selbst manche Christdemokraten, weil nicht die Kanzlerin, sondern die CDU-Vorsitzende auf die Pläne des französischen Präsidenten reagiert hat. Als Macron letzte Woche einen neuen Aufschlag machte, antwortete nur ihr Sprecher. Am Wochenende dann Kramp-Karrenbauer, heute Nachmittag schließlich doch noch Merkel.
Ich finde es sehr gut, dass jetzt in dem aufkommenden Europawahlkampf die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Position der CDU noch einmal markiert hat. Dass die CDU einfach mal deutlich macht, wo sie die Reise hingehen, das finde ich richtig.
Die SPD allerdings findet es gar nicht richtig, wie der Koalitionspartner genau das tut. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warnt vor einheitlichen Rentensystemen. Auch die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung stößt bei ihr auf Widerspruch. Vor allem aber wollen sich die Konservativen Macrons Forderung nach einem europäischen Mindestlohn nicht anschließen. Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, kontert im Deutschlandfunk scharf.
Insgesamt ist das Ganze gerade gegenüber Frankreich eher fast ein unfreundlicher Akt. Der Schritt hin zu einem sozialen Europa, den wir dringend brauchen, den lehnt Frau Kramp-Karrenbauer ausdrücklich ab. Macron ist ja nun wirklich kein Sozialdemokrat, aber er vertritt zum Beispiel einen europäischen Mindestlohn. Das halte ich für eine sehr wichtige und sehr gute Entwicklung. Da hat Frau Kramp-Karrenbauer sehr brüsk drauf reagiert.
Annegret Kramp-Karrenbauer selbst geht am Morgen in die Offensive. Die CDU nehme als größte Volkspartei in Deutschland ihre Verantwortung wahr, bekräftigt sie gegenüber Welt TV. Dass sie Macron in vielen Punkten widerspricht, will die Parteivorsitzende nicht als grundsätzlichen Dissens zwischen Paris und Berlin verstanden wissen.
Nein, das ist gar kein Riss. Wir haben viele Bereiche, wo wir sehr grundsätzlich einer Meinung sind, etwa beim Thema Außengrenzenschutz, beim Thema Sicherheit und Verteidigung, dass wir etwa zu einem Binnenmarkt für Banken kommen müssen. Das Thema Klimaschutz steht ganz oben auf der Agenda. Und dass die CDU zum Thema Umverteilen, zum Thema ganz einheitlicher Sozialstandards in Europa eine andere Auffassung hat, das ist jetzt allerdings nichts Neues.
Dass Kramp-Karrenbauer vorprescht, nährt Spekulationen. Sie könnte doch vorzeitig nach der Kanzlerschaft greifen. Die konservative Werteunion springt auf, fordert den Rücktritt Angela Merkels als Regierungschefin. Damit allerdings wäre das Ende der Koalition wohl besiegelt. Die Sozialdemokraten sind nicht gewillt, die CDU-Vorsitzende ohne Neuwahl zur Kanzlerin zu machen. Die Christdemokraten wiederum sind daher hörbar bemüht, das Reden über ein nahes Ende der Ära Merkel zu beenden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Also das diskutiert in der gesamten CDU und glauben Sie mir, ich bin viel an der Basis, überhaupt niemand.
Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Unsere Kanzlerin ist gewählt und es gibt ein klares Verfahren, es gibt eine klare Amtszeit. Also was meinen Sie, wie viele Leute hätten schon zurücktreten müssen, wenn man alle Forderungen ernst nehmen würde?
Nach einer heute veröffentlichten Forsa-Umfrage wünschen sich 67% der Bundesbürger, dass Angela Merkel bis zum Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2021 Kanzlerin bleibt.
Frank Capellan berichtete. Zurück zu den Vorschlägen der CDU-Vorsitzenden zur Zukunft Europas und den Unterschieden zu den Plänen von Präsident Macron. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit dem Europaexperten der Bertelsmann Stiftung sprechen. Und zu Beginn habe ich Joachim Fritz van Name gefragt, ob er eine klare Vorstellung davon bekommen hat, welches Europa Annegret Kramp-Karrenbauer denn vorschwebt.
Nun, an einigen Punkten ja, an anderen Punkten weniger. Ich will mal mit den Punkten anfangen, wo es eigentlich relativ klar ist, dass es Klimawandel, dass es offene Diskussion, auch mit den Eurokritikern und Euroskeptikern. Ich denke auch beim Stichwort Außen- und Verteidigungs- und Sicherheitspolitik ist genügend Klarheit drin. An ein paar anderen Stellen frage ich mich, wie man ein Argument, zum Beispiel die Forderung nach einem gemeinsamen europäischen Sitz im Sicherheitsrat, Frankreich soll dann halt verzichten, eigentlich erheben kann in einem Augenblick, wo man selber in denselben Text reinschreibt. Aber die Europäer wissen ja noch nicht mal, wie sie sich einig werden in der Haltung gegenüber Venezuela. Das ist ja auch genau die Antwort, die dann aus Paris prompt kam. Solange wir nicht uns inhaltlich als Europäer einig sind bei weltpolitisch relevanten Fragen, ja, was soll da eigentlich ein gemeinsamer Sicherheits- Sitz in New York bewirken. Ich glaube, das sind so Punkte, wo man dann doch ganz gerne noch ein bisschen Genaueres gehabt hätte. Ich habe mich an einer Stelle sogar regelrecht geärgert. Ich weiß nicht, ob das ein dummer Zufall war bei der Redaktion, aber man kann nicht einen Satz über die Europäisierung des gemeinsamen Binnenmarkts für Banken reden und im nächsten Satz dann plötzlich damit ankommen, dass europäischer Zentralismus, europäischer Etatismus, Vergemeinschaftung von Schulden, Europäisierung der Sozialsysteme und so weiter eigentlich abzulehnen sei. Das klingt ja fast, als ob Emmanuel Macron in seinem offenen Brief an die europäischen Bürger genau sowas gefordert hätte. Ich habe das bei ihm nicht herausgelesen und ich frage mich dann, auf welche Stelle sich hier Frau Kramp-Karrenbauer in dem Artikel von Herrn Macron eigentlich bezieht.
Was wir auf alle Fälle ja feststellen können, ist, dass die Akzente sehr unterschiedlich gesetzt sind. Manche fassen das ja so zusammen, Macron will voranschreiten, Annegret Kramp-Karrenbauer bevorzugt den Rückschritt. Kann man es so zuspitzen?
Nein, das würde ich ja jetzt auch nicht vorwerfen. Es gibt einige Stellen, wo ich einfach finde, dass Ihre Argumente nicht ganz zu Ende gedacht oder zu Ende argumentiert sind. Ich habe ja ein Beispiel genannt. Ich denke beispielsweise bei dem weiß Gott nach wie vor riesengroßen Aufgaben Klimawandel ist man sich im Grunde genommen einig, auch bei der Sicherung der Außengrenzen und einer besseren Kontrolle oder Steuerung von Migrationsströmen. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt, wo man sagen würde, dass Sie die Handlungsnotwendigkeit schrecklich anders definiert, als ein Emmanuel Macron das getan hat. Es gibt andere Punkte, wie gesagt, wo ich denke, da sollte vielleicht der Text nochmal überarbeitet werden. Also die Wolte, die sie schlägt, von einem gemeinsamen europäischen Kampfflugzeug hin zu einem europäischen Flugzeugträger, die hat ja schon fast was Französisches, was Symbolpolitik angeht.
Aber kann man es nicht doch zuspitzen, sozusagen auf diesen Gegensatz, die CDU-Chefin vermittelt eine Absage an mehr Gemeinsamkeiten in der Sozialpolitik, also alles, was die Stichworte Rentensystem, Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn angeht. Sie betont sehr die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, die Außengrenzen, Sicherheit, Verteidigung, Sie haben das genannt, aber es ist doch eine Absage an ein soziales Europa, das bei Macron ja doch immer eine große Rolle spielt.
Ja, also Macron hat natürlich auf der einen Seite innenpolitisch einen ganz anderen Druck, was das Soziale angeht. Da ist die Bundesrepublik ja fast so ein Eiland der Seligen, was soziale Spannungen im Augenblick angeht. Da haben andere Länder ganz anderes auszuhalten. Aber wenn man sich die Passage in seinem Artikel dann nochmal genauer anschaut, dann ist da ja durchaus einiges an Bremsen auch eingebaut. Er möchte das durchaus, ja, das ist vielleicht schon ein markanter Unterschied zu Frau Kramp-Karrenbauer, aber er möchte auf der anderen Seite da nicht einfach nur reinschlittern, sondern er sagt ja, im Grunde genommen muss das Jahr für Jahr überprüft werden, diskutiert werden, abgestimmt werden. Also es ist ja nicht so, dass er nur einfach sagt, ich fordere jetzt und das muss jetzt kommen. Ich möchte aber vielleicht bei dem Punkt noch mal einen Augenblick stehen bleiben. Es gibt diese Forderung nach einem sozialen Europa erstens mal quer durch die europäischen Umfragen. Das wissen wir inzwischen, dass Europa, das wir im Augenblick haben, ist sehr vielen Bürgern nicht sozial genug. Also hier muss eine Antwort gefunden werden. Und die Antwort, die sucht Macron, ich finde sogar eher etwas vorsichtig verhalten, gar nicht so schrecklich fordernd, aber er markiert hier seinen Weg. Und auf dem Weg sagt dann Frau Kramp-Karrenbauer, das ist Etatismus, das ist Zentralismus, da will ich eigentlich überhaupt nicht mitgehen. Ich glaube nicht, dass das Macrons Denken ist, denn wenn man sich den Text in seiner Struktur bei Macron jetzt mal genauer anschaut, dann fällt ja schon auf, wie viele Agenturen und zusätzliche Stellen er da eigentlich einrichten will. In den ersten Reaktionen haben da vor allem in Deutschland viele gesagt, naja, das ist typisch französisch, dann machen wir halt noch eine Behörde auf. Ich glaube, das ist überhaupt nicht sein Denken, sondern sein Denken ist, dass er auf die Art und Weise Koalitionen von Willigen schaffen will und nicht immer in Brüssel warten muss, bis alle 27 sich in einem wesentlichen Punkt auch wirklich einig sind. Er sagt, dann fangen wir doch mal eventuell mit 2, mit 3, mit 4 an. Und da ist, glaube ich, der wahre Kern der Enttäuschung der Pariser Reaktion auf den Artikel von Frau Kramp-Karrenbauer zu suchen, dass ähnlich wie damals bei der Rede in der Sorbonne im Herbst 2017 die Antworten aus Berlin entweder zu langsam kommen, damals dauert es ein Dreivierteljahr, oder ganz und gar verhalten bleiben, das kann man in diesem Fall nicht sagen, oder halt auch manchmal in Missverständnisse abgleiten, die eigentlich die Debatte eher abschneiden, als dass sie sie eröffnen.
Aber können wir denn jetzt festhalten, wenn Macron immer argumentiert, Europa muss die Menschen mehr schützen, und zwar nach außen, große Einigkeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer in diesen Punkten, aber auch nach innen in den sozialen Bereichen, dass wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, dass die CDU-Vorsitzende sich klar positioniert, da geht sie nicht mit.
Ja, sie sagt ja klipp und klar, eine Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns wäre der falsche Weg, wörtliches Zitat. Aber wer das Äquivalent bei Macron sucht, der wird nicht so ohne weiteres fündig, weil so einfach fordert er das ja eigentlich überhaupt nicht, sondern er sagt, ja, wir müssen da was tun, wir müssen da etwas eröffnen. Und ich glaube, da ist er nicht der Einzige. Da ist, wie gesagt, in den Umfragen eine Menge Resonanzboden bereits vorhanden. Und da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Ich würde viel lieber die Diskussion darüber führen, was bewirken wir denn eigentlich, wenn wir einen Mindestlohn, der national in jedem einzelnen Land festgelegt werden soll, aber sehr wohl europaweit diskutiert werden müsste. Das ist so der Gedankengang bei Macron. Was würden wir denn da in den Ländern, die Krisenländer sind, wirklich verbessern? Also ich glaube, da ist eher die Diskussion zu führen und nicht bei den kategorischen Imperativen, die wir da im Augenblick von Frau Kramp-Karrenbauer in der Welt am Sonntag lesen konnten. Das war mir an manchen Stellen einfach zu kategorisch. So kategorisch steht das als Vorschlag bei Macron nicht drin. Das ist ein Gesprächs- und Verhandlungsangebot. Man hätte da sagen müssen, unser Denken ist das eigentlich nicht unbedingt. Wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das vor allem aber auch an, auf die Leistungsfähigkeit. Wenn ich mal für einen Augenblick noch mal eine Parallele ziehen darf zur Sorbonne-Rede. Damals hatte ja Macron auch ein Euro-Budget vorgeschlagen. Und ich fand die Reaktion des niederländischen Ministerpräsidenten Rutte eigentlich ganz vernünftig, der nicht sagte, wollen wir nicht, tun wir nicht mit, machen wir nicht, sondern gesagt hat, wozu eigentlich? Was willst du damit erreichen, lieber Emmanuel? Was soll damit verbessert werden? Ich finde, das ist der richtige Ton und den brauchen wir im Moment. Und wenn er hier nicht getroffen wurde, dann wirkt das auf mich schon ein ganz klein wenig wie die Polarisierung zwischen einem eher liberalen französischen Präsidenten und einer christdemokratischen Parteichefin in Deutschland mit Blick auf den Europawahlkampf.
Der Europaexperte der Bertelsmann Stiftung, Joachim Fritz van Name. Danke für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
23 Uhr und 32 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Rund 80 ausländische Journalistinnen und Journalisten warten nach dem Jahreswechsel weiter auf ihre Arbeitserlaubnis in der Türkei. Darunter auch eine ganze Reihe von Kollegen aus Deutschland. Zwei von ihnen wurde die sogenannte Pressekarte endgültig verweigert. Sie haben das Land inzwischen verlassen. Die erzwungene Ausreise ist auch ein Rückschlag für die Versuche der Bundesregierung, die Beziehungen zu Ankara zumindest Schritt für Schritt wieder ein Stück zu verbessern. Aus Berlin berichtet Matthias von Lieben.
Akkreditiert entweder uns alle oder wir gehen alle gemeinsam. So müsse jetzt die Botschaft an die Türkei lauten, forderte der in Deutschland im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar heute auf Twitter. Nicht ganz so entschieden wie Dündar protestierte Regierungssprecher Steffen Seibert dann am Vormittag in der Bundespressekonferenz. Die Verweigerung der Akkreditierung sei nicht nachvollziehbar, sagte er und weiter.
Die Bundesregierung nimmt das mit Bedauern und sie nimmt es auch mit Unverständnis zur Kenntnis.
Die Bundesregierung würde das Interesse der beiden ausgewiesenen Auslandskorrespondenten Thomas Seibert vom Tagesspiegel sowie Jörg Brase vom ZDF und aller anderen Journalisten in der Türkei weiter vertreten.
Die Korrespondenten müssen in der Türkei ihre Arbeit frei tun können. Und wir erwarten, dass die türkische Regierung eine rasche Lösung findet für die deutschen und europäischen Korrespondenten, die ja, wie Sie wissen, im Moment noch auf Nachricht warten, ob ihre Akkreditierung verlängert wird oder nicht. Das muss rasch gelöst werden.
Man stehe mit der türkischen Regierung in engem Kontakt, so Seibert. Das Presseamt in Ankara hatte Seibert, Brase und dem NDR-Reporter Halil Gülbeyaz vor rund einer Woche ohne Begründung mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine neue Pressekarte nicht bewilligt worden sei. Das ZDF hatte angekündigt, dagegen zu klagen. An uns soll ein Exempel statuiert werden, sagte Tagesspiegel-Journalist Thomas Seibert heute Morgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Natürlich bin ich enttäuscht, ich bin traurig darüber, dass ich dieses Land verlassen musste. Allerdings ist es so, dass ich ja vor allen Dingen ein Journalist bin und wenn ich in einem Land nicht mehr anständig arbeiten kann, dann muss ich halt gehen. Das ist zum Teil eben auch Berufsrisiko.
Inakzeptabel findet Außenminister Heiko Maas den Vorgang. Das ist nicht mit unserem Verständnis von Pressefreiheit vereinbar, so Maas gestern Abend im ARD-Bericht aus Berlin. Am Wochenende hatte das Auswärtige Amt in einer ersten Reaktion die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei verschärft. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht heute im Tagesspiegel von einem Akt staatlicher Willkür. Gegenüber Welt TV betonte sie am Vormittag, Vormittag, dass die Türkei sich damit aus dem partnerschaftlichen Prozess entfernen würde. Man müsse hinterfragen, ob es noch Sinn mache,
einen Prozess voranzutreiben, von dem ein Partner ganz deutliche Signale setzt, dass er in keinster Weise mehr oder kaum noch die entsprechenden Werte, die wir in Europa hochhalten, teilt.
Die Türkei passt nicht in die EU, schreibt der CSU-Politiker und Fraktionschef der Konservativen im EU-Parlament Manfred Weber auf Twitter.
Keiner ist in der Türkei sicher, weder deutsch noch nicht deutsch, das ist ein Willkürstaat.
Sagt auch Grünen-Politiker Cem Özdemir heute Morgen im Deutschlandfunk. Im März stünden in der Türkei zudem Kommunalwahlen an, die für Erdogan keine guten Ergebnisse verheißen würden.
Und er braucht die permanente Eskalation, er braucht permanent einen inneren Feind, um seine Wähler zu mobilisieren.
Um den Druck zu erhöhen, müssten die Hermes-Bürgschaften für deutsche Unternehmensinvestitionen ausgesetzt werden, so Özdemir. Auch andere Spitzenpolitiker in Berlin üben Kritik an der Türkei. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles bezeichnet den Fall im Tagesspiegel als relevanten Rückschritt für die deutsch-türkischen Beziehungen. Linke und FDP forderten ebenfalls, den Druck auf Ankara weiter zu erhöhen. Der Deutsche Journalistenverband appellierte an Außenminister Heiko Maas, den türkischen Botschafter wegen fortwährender Verletzung der Pressefreiheit einzubestellen.
Informationen von Matthias von Lieben und jetzt weitere Themen an diesem Dienstag im Überblick. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Äthiopien suchen Helfer nach Überresten der vermuteten 157 Opfer. Linda Staude.
Sie sollen mit Hilfe von forensischen Methoden identifiziert werden. Bagger sind im Einsatz, um den Rumpf der Boeing 737 MAX 8 aus dem tiefen Krater bei dem Dorf Tulufara auszugraben. Die Ermittler haben sowohl den Flugdatenschreiber als auch den Stimmrekorder aus dem Cockpit gefunden. Beide sind nach Angaben von Ethiopian Airlines beschädigt. Sie sind wichtig für die Aufklärung der Unglücksursache, an der sich Experten der Luftfahrtbehörden Äthiopiens, Kenias und der USA sowie des Flugzeugbauers Boeing beteiligen sollen. Unterdessen haben Augenzeugen berichtet, dass die Maschine bereits gebrannt haben soll, bevor sie am Boden explodierte. Die Untersuchung wird Monate dauern. Trotzdem steht Boeing unter Druck, weil zwei der relativ neuen 737 MAX 8 innerhalb von nur 5 Monaten abgestürzt sind. Ethiopian Airlines hat ein Startverbot für die anderen Maschinen dieses Typs in ihrer Flotte ausgesprochen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, erklärte ein Manager der Fluggesellschaft in Kenia. Die Luftfahrtbehörden von China und Indonesien wiesen ihre Airlines an, ihre Flugzeuge dieses Typs ebenfalls am Boden zu lassen, bis alle Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind. Andere Anbieter wie der deutsche Ferienflieger TUI Fly sehen derzeit keinen Grund für einen solchen Schritt. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, dass es in engem Kontakt mit Boeing stehe und die Situation gemeinsam mit dem Hersteller bewerten werde.
Im Kampf gegen die Grippe hat die Weltgesundheitsorganisation in Genf eine neue Strategie vorgestellt. Die WHO will vor allem einen weltweit wirksamen Impfstoff gegen die Infektionskrankheit entwickeln, helfen Dietrich Karl Meurer.
Die Frage sei nicht ob, sondern wann eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung der Grippe komme. Mit eindringlichen Worten warnt der Direktor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Ghebreyesus, die Welt sei nicht genügend auf die nächste Grippepandemie vorbereitet. Experten der UNO-Organisation in Genf sagen, ein solcher Ausbruch würde die Wirtschaft und Gesellschaft eines jeden Landes berühren. Mit einer neuen Grippestrategie will die WHO erreichen, dass in allen Staaten sich anbahnende Ausbrüche der Krankheit besser überwacht werden können. Zudem soll den Ländern geholfen werden, im Falle des Falles schneller zu reagieren. Zentrales Element im Kampf gegen die Influenza ist die Suche nach einem universellen Impfstoff. Der müsste, anders als bisher, nicht jedes Jahr auf die jeweils kursierenden Virenstämme abgestimmt werden. Nach einem solchen Mittel forschen derzeit so viele Wissenschaftler wie nie zuvor, so heißt es von der WHO. Dennoch sei derzeit nicht absehbar, wann ein solcher Impfstoff verfügbar sein wird. Die Grippe ist eine durch Viren ausgelöste, hochansteckende Infektionskrankheit. Sie ist nicht zu verwechseln mit grippalen Infekten. Neben typischen Erkältungssymptomen löst die Influenza unter anderem auch hohes Fieber und Schüttelfrost aus. Jedes Jahr sterben weltweit zwischen 300.000 und 650.000 Menschen an der Krankheit.
Wenn es nach dem Willen von Donald Trump im Weißen Haus geht, soll der Etat für Verteidigung in den USA auch im nächsten Jahr kräftig steigen. So steht es in seinem Vorschlag für den nächsten Haushalt. Dazu Martin Ganzelmeier.
Durch die Ausrufung des nationalen Notstands will US-Präsident Trump schon in diesem Jahr 8 Milliarden Dollar für den Bau der Mauer aus anderen Ressorts bekommen. Für das nächste Fiskaljahr, das am 1. Oktober beginnt, beantragt Trump nun weitere 8,6 Milliarden Dollar. Auch die Verteidigungsausgaben will Trump erneut erhöhen. Und weil als Ergebnis von Trumps Steuerreform die Staatsverschuldung in den USA deutlich angestiegen ist, schlägt Trump an anderer Stelle zum Teil massive Kürzungen vor. Vor allem bei Sozial-, Bildungs- und Umweltprogrammen. Der Etat der Umweltbehörde EPA soll sogar um 30% gekürzt werden. Das US-Außenministerium soll mehr als 20% seines Budgets einsparen und vor allem bei der Entwicklungshilfe kürzen. Der Haushaltsentwurf eines US-Präsidenten ist allerdings nur ein Wunschzettel. Denn laut Verfassung hat der Kongress die Budgetmacht. Und im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit. Sie haben bereits klargemacht, Milliarden für die Mauer wird Trump nicht bekommen. Stattdessen sollen die Mittel in Infrastruktur und Bildung gesteckt werden. Trumps Haushaltsentwurf sei dead on arrival, sagen die führenden Demokraten im Kongress. Was so viel heißt wie schon erledigt, sobald der Entwurf heute im Kongress eingetroffen ist. Trump allerdings will bei seinem Prestigeprojekt Mauerbau hart bleiben. Und so ist ein erneuter Shutdown der Regierung im September wahrscheinlich.
Soll das chinesische Unternehmen Huawei wichtige Bausteine für das neue Mobilfunknetz in Deutschland liefern dürfen? In die laufende Debatte schalten sich jetzt auch die USA ein, wie Sabine Müller berichtet.
In der Debatte über den Umgang mit dem chinesischen Huawei-Konzern drohen die USA Deutschland damit, die Geheimdienstzusammenarbeit einzuschränken. Und zwar für den Fall, dass Huawei am Aufbau des neuen deutschen 5G-Mobilfunknetzes beteiligt wird. Ein Sprecher der US-Botschaft in Berlin wollte zwar Medienberichte nicht kommentieren, wonach Botschafter Grenell einen entsprechenden Brief an Bundeswirtschaftsminister Altmaier geschrieben hat. Aber der Sprecher erklärte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, wenn ein nicht vertrauenswürdiger Anbieter in den Netzwerken eines verbündeten Staates tätig sei, werfe das Fragen auf zur Vertraulichkeit sensibler Kommunikation. Und das könne die reibungslose Zusammenarbeit und den Informationsaustausch gefährden. Bisher gilt als deutsche Position die Aussage von Minister Altmaier, Zitat, wir werden kein Unternehmen per se von irgendetwas ausschließen. Die USA befürchten, dass eine Huawei-Beteiligung an der 5G-Technologie ein Einfallstor für chinesische Spionage und Sabotage sein könnte. In seinem Brief an Altmaier weist Botschafter Grenell offenbar darauf hin, dass Huawei nach chinesischer Gesetzgebung verpflichtet sei, den chinesischen Sicherheitsinteressen zu dienen. US-Botschafter Grenell hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder mit Warnungen in Richtung Deutschland zu Wort gemeldet und für Aufsehen gesorgt. Dabei ging es zum Beispiel um das Thema Geschäfte mit dem Iran oder die Gaspipeline Nord Stream 2.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Freundlicher Start heute an der Wall Street in New York. Am Ende blieb ein Plus von 0,79%. Und aufwärts ging es auch für den DAX in Frankfurt am Main. Die Einzelheiten dazu von Ulla Herrmann.
Nach den Verlusten der Vorwoche trauten sich die Anleger wieder an den Aktienmarkt zurück. Der DAX schloss 0,7% höher bei 11.543 Punkten. Getrieben wurde er vor allem von Finanzwerten. Seit Monaten halten sich Spekulationen über einen Zusammenschluss der Deutschen mit der Commerzbank. Deutschlands Wirtschaft brauche eine starke Bank, so will es die Politik. Hinter den Kulissen wird deshalb ein Zusammenschluss der beiden schwächelnden Institute durchgespielt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz bestätigte die Beratungen beider Institute. Für manchen Bankanalysten macht die Ehe zwar keinen Sinn, denn ein Zusammenschluss bedeutet vor allem, in den Banktürmen dürften viele gut bezahlte Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Wegen der doppelten Strukturen rechnen Branchenkenner damit, dass 30.000 bis 40.000 Stellen wegfallen. An der Frankfurter Börse hört man Übernahmefantasien jedoch gern. Aktien der Deutschen Bank schnellten um 5% empor. Papiere der Commerzbank gewannen im kleineren MDAX über 7% und an der DAX-Spitze ragte am Ende der Bezahldienstleister Wirecard mit Kursaufschlägen von über 7% heraus. Die Deutsche Post darf wohl die Preise anheben. Damit könnten Standardbriefe künftig bis zu 90 Cent kosten. Beim Bonner Logistikkonzern erhöhen sich dadurch die Einnahmen. Aktien der Deutschen Post machten deshalb am Frankfurter Aktienmarkt Freudensprünge von 1,5%.
Berichtet Ulla Herrmann. Morgen soll das Parlament in London ein zweites Mal über das Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union abstimmen. Und bis zuletzt kämpft Premierministerin Theresa May darum, nicht wieder eine so krachende Niederlage einzufahren wie beim ersten Votum. Deshalb verhandelt sie mit der Europäischen Union buchstäblich bis zur letzten Minute. Am Abend gegen 21 Uhr ein weiteres Treffen mit der EU-Spitze in Straßburg. Und inzwischen meldet London einen Durchbruch. Frage an unseren Korrespondenten Friedbert Meurer. Was ist von der britischen Regierung darüber zu hören?
Also hier ist im Unterhaus eben der Kabinettsminister aufgetreten, David Lidington, der sozusagen im Namen seiner Chefin Theresa May gesprochen hat, die sich, wie Sie sagen, in Straßburg aufhält, dort mit Jean-Claude Juncker verhandelt. Und David Lidington hat vor vollbesetztem Unterhaus, das Unterhaus ist immer noch zu dieser späten Stunde voll besetzt und hat gespannt zugehört. Lidington hat folgende Punkte bekannt gegeben. Es werde gesetzlich bindende Veränderungen am Brexit-Vertrag geben. Drei neue Dokumente soll es geben. Einmal eine Erklärung zum Brexit-Vertrag, dass die EU Großbritannien nicht unbegrenzt in dem sogenannten Backstop in der Zollunion halten kann, dass das Vereinigte Königreich ein unabhängiges Schiedsgericht anrufen kann, wenn es sich unfair behandelt fühlt. Dann gibt es ein zweites Dokument, eine einseitige Erklärung Großbritanniens, dass man zum Backstop nach Alternativen gegebenenfalls suchen will, wenn man der Meinung ist, die Zeit ist jetzt reif dafür. Und drittens soll es eine weitere Erklärung geben, die an die politische Grundsatzerklärung hinan angefügt wird, wonach beide Seiten festen Willens sind und sich auch verpflichten, einen künftigen gemeinsamen Vertrag zu finden. Also, das wird hier als Durchbruch verkauft. Die Premierministerin will damit erreichen, dass morgen eine ausreichende Zahl von Abgeordneten dem Vertrag endlich zustimmt.
Und die entscheidende Frage ist natürlich, kommt sie diesem Ziel mit dem, was sie auf den Tisch legen kann, ein Stückchen näher?
Sie kommt dem Ziel näher, aber ich glaube nicht, dass sie das morgen erreichen will. Sehr viel wird davon abhängen, was ihr Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox morgen Vormittag dem Unterhaus mitteilen will. Cox war in den letzten Tagen und Wochen an den Verhandlungen in Brüssel eng beteiligt. Von ihm erwartet man eine Antwort auf die Frage, kann Großbritannien mit eigener Kraft den Backstop erreichen oder ist man auf Gedeih und Verderb auf die Zustimmung der EU angewiesen und befindet sich damit in der Falle? Man könnte jetzt schon sagen, erstens, was die Brexiteers vermissen werden, es gibt kein Enddatum für diesen Backstop. Es gibt zweitens kein einseitiges Austrittsrecht. Das wird von den Briten zwar verkündet, aber von der EU nicht bestätigt. Andererseits aber, es sind hier erste Brexiteers schon im Unterhaus aufgetreten, die gesagt haben, das ist ein interessanter Vorschlag. Wir brauchen aber Zeit, das zu überprüfen. Deswegen glaube ich, die Zeit bis morgen reicht nicht aus. Morgen gibt es noch keine Mehrheit, aber vermutlich weniger Gegenstimmen als beim ersten Mal.
Zu den Meldungen über einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen aus London war das unser Korrespondent Friedbert Meurer. Vielen Dank. Trauerbekundungen für einen bekannten Hooligan und Rechtsextremisten vor einem Regionalspiel des Chemnitzer FC am Wochenende. Das sorgt weiter für Wirbel. Zunächst hat der Verein sich ja verteidigt, jetzt zieht er Konsequenzen, wie Bastian Brandau berichtet.
Der Chemnitzer FC teilte heute mit, er habe sich von einem Mitarbeiter der Presseabteilung getrennt. Auch die Fanbetreuerin ist nicht mehr in ihrem Amt. Sie hatte sich in einem Facebook-Post lobend gegenüber dem verstorbenen Hooligan geäußert. Auch mit dem Stadionsprecher, der einen Gedenktext verlesen hatte, will man nicht mehr zusammenarbeiten. Schon gestern hatte der kaufmännische Geschäftsführer, zuständig für die Spieltagsorganisation, sein Amt niedergelegt. Der Chemnitzer FC hat heute außerdem Anzeige gegen Unbekannt gestellt, wegen aller in Betracht kommender Delikte, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Man wolle klären, wieso der Ablauf rund um das Spiel vom festgelegten Sicherheitskonzept abgewichen sei, sagte der Insolvenzverwalter des Vereins Klaus Simon. Nach Aussagen der zuständigen Mitarbeiter hätten massive Ausschreitungen gedroht. Beim Chemnitzer FC sehe man daher zumindest einen Anfangsverdacht der schweren Nötigung und der Androhung eines schweren Landfriedensbruchs. Die heutige Mitteilung, dass es Bedrohungen gegeben habe, mache die Situation aus seiner Sicht noch schlimmer, sagt der Chemnitzer Landtagsabgeordnete der Grünen, Volkmar Tschocke.
Spätestens dann hätte man ja wirklich Polizei offensiv einschalten müssen und auch das Gefahrenpotenzial, was hinter einer solchen Bedrohungslage steht, auch erkennen müssen. Nach meinem Eindruck haben wir es hier nicht mit einer bloßen Fehleinschätzung der Situation zu tun, sondern es ist ein Ausdruck eines wirklich fehlenden Problembewusstseins zum Thema Rechtsextremismus im Fußball.
Auch heute teilte der Chemnitzer FC mit, die Verantwortlichen in Verein und Fußball GmbH distanzierten sich in entschiedenster Form von den Ereignissen. Sie wendeten sich gegen jede Form von Rechtsradikalismus und seien nicht bereit, vor diesen Ideologien zurückzuweichen und den Fußball in Chemnitz aufzugeben. Ein Bekenntnis, das heute in Chemnitz viele in Frage stellten. Der grüne Landtagsabgeordnete Volkmar Tschocke.
Weil wenn man dann eine solche Aktion zulässt, auch mit dieser deutlich über eine Trauerbekundung hinausgehende Botschaft, dann muss man doch die Frage stellen, inwiefern das auch wirklich ernst genommen wird mit der Grundhaltung gegen Rassismus und Nationalismus.
Auch das sächsische Innenministerium hat heute zu den Vorfällen am Samstag Stellung bezogen. Innenstaatssekretär Günther Schneider nannte es völlig inakzeptabel, dass ein Fußballclub ein solches Gedenken veranstalte. Auch Schneider forderte den Chemnitzer FC auf, sich mit seiner Rolle und seinem Selbstverständnis kritisch auseinanderzusetzen. Man prüfe außerdem die strafrechtliche Relevanz der Ereignisse.
Ja, das ist natürlich jetzt ein Rückfall,
sagte der Vorsitzende des Nordostdeutschen Fußballverbandes Erwin Buger dem MDR Fernsehen.
Der NOAV ist natürlich gegen jegliche politische Einflussnahme und wir verurteilen das. Wir werden aber die Konsequenzen aus diesem Vorfall ziehen müssen, nachdem wir den Sachverhalt auch allumfassend aufgeklärt haben.
Inzwischen hat der NOAV offiziell Ermittlungen gegen den Chemnitzer FC aufgenommen. Vereinsintern hat der Chemnitzer FC seinen Stürmer Daniel Frahn mit einer Geldstrafe belegt. Er hatte beim Torjubel ein T-Shirt hochgehalten und damit ebenfalls Solidarität mit dem verstorbenen Neonazi gezeigt. Heute wurde bekannt, dass es am Samstag auch in Cottbus im Stadion zu Solidaritätsbekundungen gekommen war. Der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch verurteilte die Genehmigung eines entsprechenden Banners durch den FC Energie. Eine solche Aktion sei Wasser auf die Mühlen der rechtsextremen Szene, aber auch derer, die die Stadt Cottbus pauschal in die rechte Ecke stellten.
Bastian Brander aus Dresden. Angehörige von Opfern, Schüler, Einwohner von Winnenden, dazu der Innenminister und die Kultusministerin des Landes, gedenken heute in der Albertville-Realschule 10 Jahre nach dem Amoklauf eines ehemaligen Schülers. Katharina Kurz war dabei.
Auch lange nach der offiziellen Gedenkfeier kommen noch viele Menschen an das Denkmal für die 15 Opfer des Winnender Amoklaufs. Sie zünden Kerzen an und stellen sie an den mächtigen Bronzering im Winnender Stadtgarten. Manche stehen mit gesenktem Kopf da, manche fahren mit den Fingern die Namen der Opfer nach, die in den Ring eingraviert sind. Die Albertville-Realschule, in der Täter vor 10 Jahren das Feuer eröffnet hatte, liegt nur wenige 100 Meter entfernt.
Den Tag, den werde ich nie vergessen.
Wenn man gerade hier sich in Winnenden an so einem Gedenktag aufhält, ein bedrückendes Gefühl, weil man weiß, dass so viele Menschen durch so tragische Weise ums Leben gekommen sind.
Also meine Gedanken sind einfach bei den Eltern.
Begonnen hatte der Gedenktag für die Opfer des Amoklaufs mit einer Menschenkette von Schülern von der Albertville-Realschule zum Denkmal. Die Kirchenglocken im ganzen Ort hatten geläutet und die Namen der Opfer wurden am Denkmal verlesen. Dort sagte der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwart:
10 Jahre nach dem Ereignis von 2009 wünsche ich uns und allen Menschen auf unserem Planeten weiterhin die notwendige Achtsamkeit, um auch in Zukunft gut miteinander leben zu können.
Oberbürgermeister Holzwart lobte auch die Arbeit der Stiftung gegen Gewalt an Schulen. Sie war aus dem Aktionsbündnis hervorgegangen, das von betroffenen Eltern nach dem Amoklauf gegründet wurde. Zunächst hatte sich die Initiative vor allem für eine Verschärfung von Waffengesetzen stark gemacht. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf Gewaltprävention. Für das aktuelle Projekt Safe Stories Against Violence haben sich Schüler in Videos, Skulpturen und Bildern überlegt, wie man mit Gewalt umgehen kann. Stiftungskurator Andreas Sölzer.
Wir wollen einfach für das Thema ein bisschen sensibilisieren. Wir möchten es eigentlich im Ansatz schon ersticken. Und wir haben auch in der Zwischenzeit ja 3 Anti-Gewalt-Trainer, die für uns arbeiten, die auch in die Schulen gehen, dass die Schüler auch das feststellen können, wie wichtig das Ganze ist, gewaltlos zu agieren und nicht gleich bei jeder Kleinigkeit dann gewalttätig zu werden.
Beteiligt haben sich auch Schüler der Albertville-Realschule. Die Schule hat es geschafft, sich nach dem Amoklauf eine neue Identität zu geben. Mit einem umgebauten, hellen Schulgebäude, mit hohen Anmeldezahlen, aber auch mit einem Gedenkraum, in dem weiße Pulte an Schüler und Lehrer erinnern, die hier gestorben sind.
Aus Winnenden berichtete Katharina Kurz und jetzt ist Sonja Helmke im Studio mit der Presseschau.
Ja, viele Zeitungen kommentieren die Entscheidung von Sarah Wagenknecht, sich im Herbst vom Fraktionsvorsitz der Linkspartei zurückzuziehen. Das Echo fällt unterschiedlich aus. Sie hat es ihrer Partei nie leicht gemacht. Trotzdem wird sie ihr fehlen, meint der Südkurier aus Konstanz. Auch wenn gesundheitliche Gründe den Ausschlag fürs Kürzertreten geben, politisch hat sich die 49-Jährige schon lange in eine Sackgasse manövriert. Ihre Sammlungsbewegung Aufstehen erweist sich als Flop. Ihr Versuch, die französischen Gelbwesten zu queeren, wirkte peinlich. Die Kluft zum Rest der Partei wird seit Jahren immer tiefer. Für die Leipziger Volkszeitung gibt es keinen Zweifel darüber, dass Wagenknecht das größte Pfund der Partei ist. Sie ist kaltschnäuzig, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik beschlagen und rhetorisch stärker als alle anderen in der Linken. Ihr Rückzug könnte sich in den Umfragen bemerkbar machen. Wagenknecht hat jedoch eine entscheidende Schwäche: Sie ist unwillig und unfähig, anderen zu dienen. Die Rheinzeitung aus Koblenz fällt folgendes Urteil über Wagenknecht: Hochgepokert, hart gezockt, viel Unruhe und Streit in ihre Partei gebracht. Solcher Streit über Jahre zerrt an den Nerven, er verbraucht Energie und er ist schlecht für die Gesundheit. Wagenknecht für manche Galionsfigur eines linken Aufbruchs, für andere gerade in ihrer Partei einfach nur Spalterin, hat kapituliert. Die badischen neuesten Nachrichten zollen Wagenknecht Respekt. Auch wenn es viele nicht glauben wollen, Politik ist zumindest auf der großen Bühne ein hartes, aufreibendes Geschäft, das große persönliche Opfer abverlangen kann. Dass Wagenknecht die untragbare Belastung offenbar noch rechtzeitig erkannt hat und einen radikalen Schluss zieht, spricht für das Urteilsvermögen der 49-Jährigen. Aus Sicht der Volksstimme aus Magdeburg ist Wagenknecht zu einer linken Identifikationsfigur weit über die Partei hinaus geworden. Wer soll für die Partei diese Rolle in der deutschen Öffentlichkeit übernehmen? Allein kann das wohl niemand. Co-Fraktionschef Bartsch, Thüringens Ministerpräsident Ramelow und andere werden wechselseitig einspringen müssen. Von der Vorsitzenden Kipping, Wagenknechts großer Konkurrentin, ist außer Linientreue nicht viel zu erwarten.
Vielen Dank für die Presseschau, Sonja Helmke, zum Abschluss dieser Sendung. Ich verweise noch auf unser Kulturmagazin Fazit im Rahmen der Radionacht nach den Nachrichten. Dann wird sie Gabi Wuttke hier begrüßen. Ein Thema dann: blaue Luftballons, Proteste gegen Internetgesetze in Russland. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Barenberg.